SWR 2 Forum.
Abi-Chaos in Corona-Land. Ist das Schuljahr noch zu retten? Am Mikrofon ist Gregor Papsch. Verunsicherte Schüler, ratlose Lehrer, gestresste Eltern und überforderte Politiker. Dazu der Streit ums Abitur und eine zerstrittene Kultusministerkonferenz. Schlimmer geht's eigentlich nicht. Die Kultusminister haben sich festgelegt, die Prüfungen finden vorerst statt. Aber die Betonung liegt auf vorerst. Die Corona-Pandemie hat schon jetzt ein ganzes Schuljahr über den Haufen geworfen. Es trifft ja nicht nur die Abiturienten, auch mittlere Reife, Hauptschulabschluss und so weiter. Die OECD spricht von einem verlorenen Jahr für die Bildung in Deutschland. Ist dieses Schuljahr überhaupt noch zu retten? Schlägt jetzt die Stunde des Digitalunterrichts? Aber sind die Schulen, sind Lehrer, Schüler überhaupt vorbereitet? Fragen im heutigen Forum mit Armin Himmelrath, Bildungsjournalist in Köln, Heike Schmoll, Expertin für Schule und Bildung bei der Frankfurter Allgemeine Zeitung und mit Leandro Karst, er ist Vorsitzender des Landesschülerbeirats in Baden-Württemberg. Herr Karst, fangen wir mal mit Ihnen an. Sie sind ja am nächsten dran an den Abiturienten und ihren Sorgen. Was müssen Sie sich gerade anhören? Seit dem Beschluss der Kultusminister, ja eigentlich seit vielen Wochen, Wut, Enttäuschung, Erleichterung. Wie ist so die Bandbreite?
Die Schülerinnen und Schüler sind momentan sehr beunruhigt und auch unsicher, wie geht's weiter. Für uns, die junge Generation, ist es natürlich für alle etwas ganz Neues, auch mit der aktuellen Situation umzugehen. Das heißt, viel Verunsicherung, es werden Fragen gestellt, aber jetzt gilt es natürlich, bestmöglich auch im Sinne der Schülerinnen und Schüler hier Akzente zu setzen.
Sie sind 19 Jahre alt, haben das Abi selber schon hinter sich, oder?
Genau, letztes Jahr das Abitur gemacht.
Und jetzt soll's kommen. In allen Bundesländern, wie gewohnt. Anders als viele Abiturienten finden Sie das gut. Warum?
Das ist korrekt. Wir haben uns im Gremium momentan, Sie haben es in der Moderation schon genannt, vorerst ist das Stichwort. Zum aktuellen Zeitpunkt begrüßen wir bzw. sprechen uns für eine Durchführung des Abiturs aus. Es hat verschiedene Gründe, aber zum einen die große Gerechtigkeit innerhalb des Jahrgangs für die Bundesländer, aber auch den anderen Jahrgängen aus der Vergangenheit, aber auch der Zukunft gegenüber. Hier ist jetzt höchste Priorität auch zu vermitteln und gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern, aber auch mit dem Kultusministerium die bestmögliche Lösung zu finden.
Also, das Schlagwort Gerechtigkeit wird wahrscheinlich noch ein paar Mal aufploppen heute hier in der Sendung. Herr Himmelrath, es gab ja letzte Woche, als die Kultusminister per Videoschalte sich zusammengefunden haben, es gab eine Online-Petition zweier Abiturienten aus Hamburg, die spontan über 100.000 Unterstützer gefunden hat. Die argumentieren, Abi-Prüfungen in der jetzigen Situation sind ein Risiko für die Gesundheit, Busfahrt zum Prüfungsort, mehrere Leute in geschlossenen Räumen, die psychologische Belastung ist viel zu hoch. Ist das nachvollziehbar?
Medizinisch kann ich das gar nicht so richtig beurteilen, weil ich ja kein Arzt oder Virologe bin, aber es scheint jedenfalls nachvollziehbar zu sein auf dieser Ebene, denn wir haben ja in Hessen, wo bereits Abiturprüfungen geschrieben werden, jetzt schon eine erste Schülergruppe, die zusammen eine Klausur geschrieben hat, 7 oder 8 Jugendliche waren das, und eines der Mädchen, die dort beteiligt waren, ist positiv getestet worden. Jetzt muss diese Gruppe sozusagen aus dem laufenden Prüfungsprozess raus, alle Lehrer, 4 Lehrerinnen und Lehrer, die dort als Aufsicht waren, mussten auch in Quarantäne gehen. Also das scheint so zumindest einigermaßen begründet zu sein. Und was ganz sicher begründet ist, ist der Hinweis auf die psychologische Belastung. Dieses Jahr haben die Abiturientinnen und Abiturienten eine Sondersituation. Das ist so, das lässt sich auch nicht durch kultusministerielle Erklärungen wegdiskutieren oder wegmachen, dass man sagt, so, wir halten am Plan fest, damit alles wie immer ist. Nein, wie immer ist in diesem Jahr überhaupt nichts.
Also Vorschlag der Hamburger Schüler, also die diese Online-Petition gestartet haben, eine Art Alternativabitur im Jahr 2020, ein Zeugnis nur auf der Basis der Vornoten ohne Abschlussprüfungen. Sie hätten das auch gut gefunden. Warum?
Ich hätte das gut gefunden, weil ich glaube, dass das in dieser sehr seltsamen und schwierigen Situation, in der sich eben alle Abschlussschüler im Moment befinden, dass das wahrscheinlich noch die gerechteste Form wäre, wie man zu einem Abitur kommen kann. Es wäre natürlich ein anderes Abitur als in den anderen Jahren, aber in dieser Situation sind wir ohnehin schon. Und von daher sollte man zumindest über diesen Aspekt nachdenken. Frau Prien als Kultusministerin in Schleswig-Holstein, dort für die CDU im Amt, hat das ja auch getan, ist dann ziemlich abgebügelt worden von ihren Kolleginnen und Kollegen. Aber ich glaube, dass diese Diskussion noch nicht beendet ist.
Frau Schmoll, jetzt hat Herr Himmelrath gerade gesagt, Karin Prien ist abgebügelt worden. Begründung der Kultusminister, es muss eine einheitliche Lösung geben, sonst ist das Abi ja nicht vergleichbar, wird vielleicht auch nicht überall anerkannt. Wie sehen Sie das?
Ich glaube, dass Sie in dem Fall recht haben, denn in zwei Ländern haben ja die Abiturprüfungen schon begonnen gehabt. Rheinland-Pfalz ist schon fertig gewesen mit den schriftlichen Prüfungen, macht nur noch die mündlichen. Dort haben nur noch die neunjährigen Gymnasien die schriftlichen Prüfungen vor sich. Und Hessen hatte gerade angefangen. Wenn sich die Kultusminister, was sie ja gar nicht gekonnt haben, weil die Lage eben im Augenblick so ungewiss ist, wie sie ist und sich eigentlich jeden Tag eine neue Lage ergibt, wenn die Kultusminister sich vorher geeinigt hätten, dass sie in der Tat einfach eine Durchschnittsnote der letzten Lernergebnisse nehmen, dann hätte man das so machen können, dass man das Abitur aussetzt. Aber das Grundproblem ist einfach, es hätten frühere Jahrgänge und auch spätere klagen können. Im Übrigen wären diese Abiturienten, die ihr Abitur auf diese Weise bekommen hätten, immer mit dem Makel rumgelaufen, dass sie die Corona-Generation sind und dass sie die Corona-Abiturienten sind. Sprich, euer Abitur ist sowieso weniger wert. Sie haben mit der psychologischen Zusatzbelastung zu leben jetzt. Ja, das müssen alle, das müssen die Ministerien, die Lehrer und die Abiturienten. Aber das Problem ist, wenn sie wenigstens versuchen, so weit wie möglich diese Prüfungsmöglichkeiten aufrechtzuerhalten, dann werden sie immer noch in die Nähe eines halbwegs gerechten Verfahrens kommen. Und man kann diesen Abiturienten durchaus bei den Korrekturen entgegenkommen. Man kann da großzügiger sein. Man kann auch beim mündlichen Abitur dann großzügiger sein.
Nur um das nochmal festzuhalten, die Kultusminister stimmen aus Angst vor Corona per Videoschalte über die Abi-Prüfungen ab und die Abiturienten schwitzen dann in großen Gruppen in geschlossenen Räumen, Herr Karst. Da ist der Ärger verständlich, oder?
Der Ärger ist verständlich. Man muss natürlich auch unter diesen Bedingungen auch entsprechende Maßnahmen treffen. Es ist klar, dass die Prüfungen nicht wie jedes Jahr ablaufen werden. Es ist auch klar, egal ob es ein Durchschnittsabitur wird oder auch mit den Prüfungen, es wird immer das Corona-Abitur sein, so wie auch die anderen Schularten und Schulabschlüsse. Ein wichtiger Schritt in die Umsetzung ist auf jeden Fall, die entsprechenden Kleingruppen, andere Maßnahmen in den Räumlichkeiten. Aber das ist natürlich auch ein organisatorischer Aufwand, wo ich mir momentan nicht sicher bin, ob das die Schulen gewachsen sind.
Mhm. Also andererseits muss man sagen, die Situation ist im Augenblick günstig in den Schulen. So leer waren sie nie zu normalen Zeiten. Das heißt, man kann die Abiturienten wirklich sehr weit auseinandersetzen. Man kann sie auf mehrere Räume aufteilen. Also man darf sich das ja jetzt nicht so vorstellen, dass die hier unterhalb von 2 Metern Sicherheitsabstand gesessen haben. Das haben sie nicht, definitiv nicht. Und es gab auch alle möglichen anderen Vorsichtsmaßnahmen, Türklinken, Desinfizieren etc. Also ich glaube, da muss man schon sagen, die Ministerien, die jetzt ihre Prüfungen abgehalten haben, haben das Möglichste versucht, dass man sich trotzdem, dass jemand positiv getestetes dabei ist, der womöglich keine Symptome hat, das ist im Augenblick überall denkbar.
Herr Himmelrath, wir reden über Regeln heute fürs Abitur, die nächste Woche ja schon wieder ganz anders sein könnten. Welche Halbwertszeit hat überhaupt die Entscheidung der KMK? Die Corona-Krise ist nicht planbar. Was passiert, wenn die Schulen auch nach dem 20. April noch geschlossen bleiben?
Das ist, glaube ich, eines der Grundprobleme, dass wir diese Situation und vor allem diese Unsicherheit haben. Und das ist etwas, das muss man tatsächlich den Ministerien auch zugestehen. Das ist wahnsinnig schwierig. Andererseits heißt es eben auch, man kann sich tatsächlich auch nicht auf das verlassen, was aus den Ministerien kommt. Ich habe ein Beispiel gehört, mittwochs sagt die Schulministerin in Nordrhein-Westfalen noch, wir starten am 21. April mit den normalen Klausuren und Prüfungen und 2 Tage später heißt es, wir starten jetzt doch erst Anfang Mai. Also das ist natürlich eine Situation, die die Schülerinnen und Schüler, glaube ich, in eine ziemlich unmögliche Situation stellt. Die lernen ja auch und lernen möglicherweise auf bestimmte Daten hin und dann wird das immer wieder verschoben. Das ist die Situation und von daher frage ich mich tatsächlich, wie gerecht solche Prüfungen sein können, wenn die dann mehr oder weniger zufällig von der Tagessituation abhängen, wann denn jetzt was terminiert und möglicherweise auch durchgeführt oder wieder nicht durchgeführt wird. Also ich glaube nicht, dass man hier von einem gerechteren Abitur sprechen kann. Das ist sicherlich das schwierigere Abitur in diesem Jahr und ob das jetzt der Maßstab sein muss, da bin ich tatsächlich skeptisch.
Also ich glaube, dass man durchaus im Mai solche Prüfungen ins Auge fassen kann. Es gibt eine Situation, in der das sicherlich nicht geht. Wenn wir wirklich einen Höhepunkt der Corona-Krise erleben mit viel, viel mehr Toten, mit viel, viel mehr Infizierten. Das wäre sozusagen der GAU, dann können wir das natürlich nicht machen. Aber Herr Himmelrath, stellen Sie sich mal die Medizinstudenten vor, die jetzt seit 130 Tagen für ihr Examen gelernt haben und nun erfahren müssen, dass das leider umsonst war und dass sie nächstes Jahr von vorne anfangen können und sie dann das dritte Examen auch noch gleich 6 Wochen später erledigen dürfen. Die sind in einer viel schlimmeren Situation. Da werden Sie jetzt sagen, ja, die sind auch ein paar Jahre älter, das stimmt. Aber ich denke, mit dieser Situation müssen wir im Augenblick einfach alle leben und man kann sicher sein, dass die Ministerien auch für das Schreckensszenario, dass man im Mai keine Prüfungen machen kann, Ersatzlösungen in der Schublade haben werden. Die werden dann unter Umständen schlechter sein und die werden unter Umständen auch ungerechter sein, aber die Abiturienten und alle anderen Schüler, die einen Abschluss machen wollen, werden zu ihrem Abschluss kommen. Da können Sie ganz sicher sein.
Wo ich Ihnen widersprechen muss, ist natürlich, dass man das Medizinstudium mit dem Abitur vergleichen kann und die Medizinprüfung ist, glaube ich, da doch noch mal ein paar Stufen härter und anspruchsvoller als das, was im Abitur abgeprüft wird.
Ja, genau, deshalb
insofern,
ja. Die mussten ja mit einer Verlegung
leben, Ja, ich würde trotzdem, also an der Stelle argumentieren Sie gegen die Verlegung, deshalb würde ich eben auch für die Abiturienten zumindest in Anspruch nehmen, gerade weil sie jünger sind, gerade weil es eben eine andere Situation ist. Die haben zum ersten Mal häufig einen solchen Prüfungsmarathon vor sich, dass man da eben tatsächlich drauf schaut, in welcher Situation schreiben die. Und das ist ja alles immer noch unter der Maßgabe, dass wir im Mai tatsächlich prüfen können oder überhaupt sowas wieder wie öffentliches Leben stattfindet. Wenn man sich das anhört, was wir eben aus dem Robert-Koch-Institut hören, was wir von Herrn Drosten hören, was wir von Herrn Kekulé aus Halle hören, das stimmt mich alles nicht besonders zuversichtlich. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Kultusministerien im Moment so an diesen Terminen mit leichten Verschiebungen festhalten, um eine Art von Normalität vorzugaukeln oder zu suggerieren, die wir längst nicht mehr haben. Und ich glaube, da wäre es ehrlicher und auch konsequenter zu sagen, im Moment sieht es so aus, als geht das nicht. Lass uns direkt mal über Alternativen diskutieren.
Herr Karst, um einfach die Situation, die Prüfungssituation noch mal kurz zusammenzufassen. Also es gibt einige Bundesländer Hessen, Rheinland-Pfalz, sie haben mit den Prüfungen angefangen, sind vielleicht sogar bald durch. Dann andere Bayern, Baden-Württemberg, neuerdings auch NRW haben verschoben. Da geht es erst Mitte Mai los. Und gerade gestern, ganz frisch, das Land Bremen bietet jetzt sogar 2 verschiedene Prüfungszeiträume an und will so wirklich allen Schülern gerecht werden. Ende April bis Mitte Mai oder Mitte bis Ende Mai. Das kann jeder Abiturient frei wählen. Das sind jetzt einerseits die Prüfungstermine, die sind schon wackelig. Dann kommen ja aber noch was anderes dazu. Wir haben Versammlungsverbote, wir haben Kontaktverbote. Die betreffen auch die Abiturienten. Private Lerngruppen zum Beispiel sind gar nicht möglich. Man kann sich nicht treffen. Sind das Bedingungen für ein faires Abitur?
Also man wird es nicht erreichen, dass dies Jahr die Prüfungen gerecht werden. Man versucht natürlich bestmöglich hier zu agieren. Vielleicht nochmal ganz kurz zu das, was Herr Himmelrath gesagt hat mit dem Marathon. Momentan ist es für die Schülerinnen und Schüler ein Marathon ohne richtiges Ziel. Die Konsequenz bzw. die Bedingungen momentan, dass zum 20. April die Schulen wieder in Betrieb gehen und dann die Prüfungen im Mai stattfinden, das ist ein Ziel, was für die meisten von uns sicherlich als utopisch gilt oder das also damit rechnet momentan keiner. Deswegen ist es aus unserer Sicht hier nochmal wichtig, auch selbst wenn im April nicht die Schulen wieder ihre Türen öffnen können, dann sollte zum jetzigen Zeitpunkt die Prüfung im Mai stattfinden, denn auch diese 3 oder 4 Wochen bis zum Mai-Termin dann, was sollen denn die Schülerinnen und Schüler dann noch in den Schulen machen? Die meisten sind mit dem Stoff durch, also deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, die Schüler möglichst auf diese neue Situation dann in wenigen Tagen vorzubereiten, aber ein 4 Wochen Vorlauf ist aus der aktuellen Sicht nicht nötig.
Das glaube ich auch, Herr Karst. Im Grunde müssen die Schulen nicht aufmachen, um das Abitur im Mai machen zu lassen. Das große Problem ist, dass in einigen Bundesländern die Gesundheitsämter darüber entscheiden, ob die Schulen öffnen dürfen oder nicht. Sprich, da sind den Kultusministern und auch den Ministerpräsidenten die Hände gebunden. Selbst wenn sie wollen, dass dann im Mai Prüfungen stattfinden, wenn das Gesundheitsamt sagt, es gibt ein Betretungsverbot für die Schule, kann sie halt nicht stattfinden. Aber auch dafür gibt es Sondersituationen und Ausnahmeregelungen. An sich ist ja in diesem Notstandsgesetzen beziehungsweise in den Kontaktsperregesetzen gibt es für Prüfungen Ausnahmebestimmungen. Und insofern gibt es durchaus die Möglichkeit, dass man die Schulen zu diesen Prüfungen dann im Mai auch tatsächlich öffnet, selbst wenn der Unterricht nicht wieder begonnen hat.
Gut, ich will aber trotzdem noch mal nachhaken. Rheinland-Pfalz, Hessen sind die Prüfungen bis jetzt ja relativ normal abgelaufen, aber da gab es ja diese ganzen Einschränkungen in dieser Form noch nicht. nicht. Aber was passiert, wenn die weiter bleiben? Also wie muss man sich das ganz konkret in der Praxis vorstellen? Sicherheitsabstand zwischen den Tischen, getrennte Räume, vielleicht sogar Mundschutz. Ist das nicht einfach riskant? Also was, wenn nur einer im Raum mal hustet oder jemand angesteckt wird? Wir hatten ja eben den Fall schon, Herr Himmelrath. Davon kann es ja noch viel mehr Fälle geben.
Okay, Herr Papst, aber dann dürfen Sie auch nicht mehr vor die Tür gehen, dann dürfen Sie auch in keinen Supermarkt mehr gehen. Das ist potenziell viel gefährlicher, weil Sie im Supermarkt noch viel näher an den Leuten dran stehen, auch an der Kasse etc. Mhm. Also ich glaube, eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Man kann in der Tat über Mundschutz nachdenken. Das werden sicher auch viele Schüler freiwillig machen und Lehrer auch. Damit sind sie selbst partiell geschützt, aber sie schützen vor allem auch die anderen. Aber das sind Kleinigkeiten, das sind Details.
Ja, nur Frau Schmoll, im Supermarkt lege ich keine Prüfung ab, die mich für mein Leben prägt, unter Umständen.
Und der Note vielleicht auch darauf hinausläuft, ob ich einen bestimmten Studienplatz bekomme oder nicht. Also auch da müssen wir natürlich drüber reden. Das hat ja weitere Auswirkungen, die weit in die berufliche oder in die Karriererichtung gehen. Und da glaube ich schon, dass wir das berücksichtigen müssten. Und das wäre eben eine Möglichkeit, dass man sagt, wir steigen hier sehr radikal um. Mein Vorschlag oder diese Idee, über die ich sehr gerne diskutiere, eben zu sagen, wir verzichten auf diese Abschlussprüfungen. So gut wie 3/4 der Leistungen, die fürs Abitur notwendig sind, sind ja schon erbracht. Und andere Länder machen das ja auch. Die Niederlande machen das, in England, in Irland wird es diskutiert. Also es gibt Länder, die genau auf diese Abschlussmarathonprüfungen verzichten, um eine gewisse ausgleichende Gerechtigkeit vielleicht auch herzustellen.
Das wäre zumindest mal ein Experiment, Herr Karst. Wie Herr Himmelrath gerade sagt, 3/4 der Leistungen sind erbracht. Muss es überhaupt zu diesen Abschlussprüfungen kommen? Brauchen wir die wirklich? Perspektivisch gedacht, kann sich da vielleicht radikal was ändern in unserem Schulbildungssystem, was das Abitur angeht?
Also im Schnitt verändern sich ja von der Einreichungsnote dann auch nochmal mit der Prüfungsleistung nicht maßgeblich die Note der Schülerinnen und Schüler. Natürlich gibt es ja auch Einzelfälle, wo es dann den oder die Schülerin nochmal besser, aber auch gegebenenfalls schlechter macht. Es ist ja zum einen das Ablegen der Prüfung, um die Note zu erlangen, aber auch eine gewisse Vorbereitung aufs Leben. Wenn man sich dann überlegt, im Studium sind ja auch ähnliche Bedingungen gefragt, ähnliche Stresssituationen, vermutlich auch noch intensiver als in der Schule selbst. Und ich denke, dass es doch auch wichtig ist, dass ein Schüler die Situation und auch die Erfahrungen macht, zu einem Zeitpunkt auch unter Stress lernen zu müssen, aber auch zu können und dann bestmöglich abzuschneiden. Also solche Situationen werden ja auch im weiteren Leben immer wieder kommen. Natürlich jetzt unter besonderen Bedingungen, aber generell für die Zukunft jetzt zu sagen, ja, man braucht diesen Abschlussstress, den es ja sicherlich ist, nicht, würde ich jetzt momentan nicht so betiteln.
Ich glaube, dass Herr Karst recht hat. Ich glaube, dass es eine wichtige Lernsituation ist, selbst jetzt unter diesen ungünstigen Bedingungen oder gerade unter diesen ungünstigen Bedingungen. Und ich glaube, dass die Niederlande und Irland und wer auch immer kein Vorbild sind, genau bei diesen Ländern diskutiert man schon jetzt, ob man eigentlich deren Abiture anerkennen kann, wenn sie unter diesen Bedingungen zustande gekommen sind. Das heißt, die Kandidaten, die ein solches Abitur aus solchen Ländern kriegen, werden unter Umständen gar nicht für einen Studienplatz zugelassen. Zumindest vielleicht nicht hier.
Wobei diese Falle haben sich die Kultusminister ja quasi schon selber gestellt, indem sie jetzt sich zweimal gegenseitig versprochen haben, die Abitur- und Prüfungsleistungen dieses Jahr auf jeden Fall anzuerkennen.
Ja, innerhalb Deutschlands.
In den Bundesländern, innerhalb Deutschlands. Und wenn jetzt Frau Prien oder wer auch immer dann doch zu dem Schluss kommt, wir lassen diese Prüfungen weg, dann müssten die anderen es trotzdem anerkennen. Dann ist die Ungerechtigkeit, die Ungleichheit noch viel größer, weil die einen haben dann im Januar geschrieben, nämlich in Rheinland-Pfalz, die einfach unter ganz normalen Bedingungen geschrieben haben. Andere haben mit Normalzeitplan geschrieben, wie in Hessen. Wieder andere haben irgendwie ein paar Wochen Bonus bekommen und vielleicht eine vierte Gruppe, die gar nicht schreibt. Also das, glaube ich, ist kein gutes Argument, zu sagen, wir können dieses Abitur nicht anerkennen. Es ist ohnehin ein Sonderabitur und eine Sondersituation in diesem Jahr. Und wir werden nicht drumherum können, als diese Leistungen anzuerkennen, egal was dabei rauskommt. Und von daher kann man, glaube ich, auch offen darüber diskutieren, wie das aussehen kann, dass man dort sinnvoll prüft und in einer Weise prüft, wie es eben auch der Situation dann gerecht wird.
Herr Karst, in Hessen hat gerade ein Gericht die Klage einer Schülerin abgewiesen, die gesagt hat, das Abi darf wegen gesundheitlicher Gefährdung nicht stattfinden. Ich will das nicht. Rollt jetzt eine Klagewelle auf die Landesregierung, auf die Schulen, auf die Politik zu? Hören Sie da schon entsprechende Zeichen von vielen Schülern?
Also ob es am Schluss immer zur Klage kommt, das weiß ich jetzt nicht. Aber egal, wie die Politik am Schluss entscheiden wird, es werden Klagen kommen. Zum einen natürlich die, die gerne das Abitur geschrieben hätten und sich da noch erhofft haben, ihre Leistungen zu verbessern, beziehungsweise die Note. Aber genau auch, wenn es dann im Umkehrschluss sein sollte, dass das Durchschnittsabitur der Fall sein sollte, dass hier auch entsprechend Klagen kommen werden.
Mhm. Sie hören das SWR2-Forum. Abiturchaos in Corona-Land, ist das Schuljahr noch zu retten, mit Armin Himmelrath, Bildungsjournalist in Köln, mit der Schulexpertin Heike Schmoll und mit Leandro Karst vom Landesschülerbeirat Baden-Württemberg. So, die Abiturienten sind ja nur die wenigsten. Alle anderen Jahrgänge machen jetzt Homeoffice. Ich habe selbst 3 Kinder, da sieht das so aus. Alle paar Tage werden Aufgaben über eine Internet-Lernplattform verteilt. Das sind schon mal so 30 Seiten am Stück. Die müssen ausgedruckt, beackert werden. Es gab jetzt auch schon mal Videoklassensitzungen über Zoom oder Skype mit dem Klassenlehrer. Und dann kommen manchmal auch relativ persönliche Mails von den Lehrern. Motto, wie geht's? Ist alles in Ordnung? Herr Karst, welche Rückmeldung kriegen Sie? Kommen die Schülerinnen und Schüler klar mit dem Homeoffice? Was läuft da gut, was nicht?
Also als allererstes muss ich auch aus der Schülersicht ganz besonders den Lehrerinnen und Lehrern wirklich die Anerkennung aussprechen. Die Lehrer und Lehrer in Baden-Württemberg sind sehr bemüht und auch mit einer gewissen Kreativität, möchte ich es nennen, die Schülerinnen und Schüler bei Laune zu halten, auch hier die entsprechenden Inhalte zu vermitteln. Wie so oft beim Thema Bildung ist es leider so, dass es nicht überall optimal klappt. Das heißt, es hat doch noch etwas mit Glück zu tun, wo man in Baden-Württemberg zur Schule geht, inwiefern man die Möglichkeit hat, auch digital auf die entsprechenden Lehrmittel zuzugreifen. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, es läuft in Ordnung, aber wir haben natürlich völlig verschlafen. Also,
wie sieht es aus mit der Motivation?
Die Motivation ist sehr schülerabhängig, muss ich sagen. Es gibt die Rückmeldung auch auf unseren Social-Media-Kanälen, dass es sehr gut läuft teilweise, aber auch natürlich wieder so ein Lernen ohne Ziel. Man weiß nicht, wie geht es denn weiter, wann kommt Änderung und momentan leider auch keine Besserung. Also man sieht es den ganzen Prozess als Überbrückung momentan und deswegen muss ich das sagen, die Motivation hält sich doch sehr in Grenzen und ist sehr leerer und auch, glaube ich, vom Alter abhängig.
Also weshalb ich nach der Motivation gefragt habe, Frau Schmoll, ein Beispiel. Rheinland-Pfalz hat gerade beschlossen, keine Noten zu vergeben für Hausarbeiten, die im Homeoffice gemacht werden. Überhaupt die Leistungen, die dort erbracht werden, nicht zu bewerten, weil sie nicht unter regulären Bedingungen entstehen. Was ist davon zu halten? Aus Homeoffice werden dann doch Corona-Ferien?
Also das finde ich insofern nicht ganz angebracht, als es auch sonst Aufgaben gibt, bei denen die Lehrer nicht beurteilen können, ob sie Eltern, Geschwister oder sonst wer macht. Ja? Also das gilt für Präsentationsaufgaben, das gilt partiell sogar für Abiturvorbereitung, zum Beispiel für die mündliche Prüfung. Wenn ein Schüler wie in Hamburg sein Thema 2 Wochen vorher erfährt, dann wird er auch den Papa oder irgendeinen Fachmann des Papas, Freundes fragen oder sonst was. Also mit anderen Worten, das ist auch sonst nicht überprüfbar. Finde ich nicht okay, ich finde, das muss man benoten. Ich sehe hier in Berlin ein großes Problem, dass es nämlich sehr umgebungsabhängig ist, im Grunde sozial abhängig, wie gut die Schüler mit diesem Homeoffice zurechtkommen. Also, wenn Sie in Neukölln sind, in einem Brennpunktviertel und sitzen zu 7 oder 8 in einer Drei-Zimmer-Wohnung und Sie haben noch nicht mal einen Drucker, Sie haben keinen PC, Sie haben kein Tablet, Sie haben keinen Laptop, sondern nur ein Smartphone als Schüler, dann haben Sie einfach so schlechte Ausgangsbedingungen, dass es schwierig ist, selbst wenn die Lehrer sich noch so sehr bemühen und auch über Lernplattformen alle möglichen Aufgaben schicken, diese Aufgaben zu erfüllen. Diese Schüler sind ungeheuer willig, die fotografieren dann mit ihrem Handy die Blätter ab und versuchen, die irgendwie zu beantworten und lauter solche Sachen. Aber es ist eben wirklich sehr, sehr schwierig. Kinder aus bildungsnahen Familien, wo womöglich auch die Mutter dafür sorgt, dass der Tag strukturiert wird oder jemand, der zu Hause ist, dafür sorgt, haben es bedeutend leichter. Sie haben einen Drucker, sie haben die mögliche Computerausstattung und vor allem, sie haben eben auch Hilfe und Motivationshilfe. Ich stelle mir das sehr, sehr schwer vor, wenn man unter erschwerten Bedingungen lernen muss und dann, wenn sich diese Zeit eben über 3, 4, 5 Wochen hinzieht, dass man da wirklich am Ball bleibt. Das heißt, die Befürchtung auch von den Bildungsforschern ist eindeutig. Die Kinder aus sozial schwachen Familien, die ohnehin schon benachteiligt sind, werden wahrscheinlich nach dieser Periode noch mal deutlich zurückgefallen sein, während die anderen Kinder vermutlich nicht so sehr Schaden nehmen werden. Mhm. Davon.
Das ist, glaube ich, tatsächlich die wirklich größte und eine dramatische Herausforderung im Moment fürs Bildungssystem, dass dort genau die Gefahr besteht, dass wir eine Spaltung bekommen von denen, die aus bildungsnäheren Familien sind und entsprechend den Zugang eben auch zur Technik haben, zu Unterstützungsangeboten der Eltern möglicherweise oder größerer Geschwister und dass es die anderen gibt, die da völlig rausfallen und dass hier an diesem Punkt tatsächlich unglaublich aufgepasst werden muss, dass wir nicht einen Teil und möglicherweise sogar einen großen Teil der Schülerinnen und Schüler komplett verlieren am Rest dieses Schuljahres.
Macht das Homeoffice Schule noch ungerechter? Das fängt ja beim Equipment an, PC oder Notebook, ein Smartphone, ein Drucker, der sehr viel ausdrucken kann, die Rolle der Eltern, die das Lernen überwachen, manchmal sogar mitlernen, Nachhilfeunterricht bezahlen unter Umständen. In einigen Haushalten ist das so, in vielen aber nicht, weil niemand da ist, weil die Mutter, weil der Vater arbeitet.
Also ungerechter wird es definitiv. Corona wird eine, ich nenne es mal, Bildungslücke hinterlassen. Es darf jetzt, diese Inhalte dürfen nicht irgendwie Voraussetzung für irgendwas später sein, dass man dann diese Personen, die eben nicht die Zugänge zu den entsprechenden Mitteln haben, dann noch weiter abhängt. Sondern auch hier sehe ich dann auch mit dem Blick in die Zukunft die Wichtigkeit der Lehrer und Lehrer auch gemeinsam als Aufgabe in der Schule dann entsprechend diese Schülerinnen und Schüler besonders abzuholen, dass man dann nicht sagt, so jetzt hat die Schule wieder geöffnet, wir machen nach Plan weiter, sondern auch nach der Krise müssen auf jeden Fall Maßnahmen getroffen werden, um gerade diese Schülerinnen und Schüler auch abzuholen und mitzunehmen. Ich denke, es wäre jetzt an dieser Stelle fatal, wenn man aufgrund einer solchen Situation die entsprechenden Schülerinnen und Schüler einfach links liegen lässt.
Aber es ist ja ein ganz wichtiger Punkt, Frau Schmoll, oder? Also Schule ist ja nicht nur Büffeln lernen, sondern ist auch sozialer Klassenverband, ja. Für viele auch sozialer Halt. Absolut. Unter Umständen, dann kommt es idealerweise, gibt es dann auch noch einen persönlichen Draht zu den Lehrern. Es geht um Vertrauen, das weite Feld der Schulpsychologie. Was, wenn das alles über längere Zeit wegfällt?
Das wird ganz, ganz schwierig. Und gerade für diese Kinder aus solchen Brennpunktvierteln ist die Schule wirklich auch ein Ruhepol. Das ist ein Rückzugsort. Mhm. Die machen schon unter normalen Bedingungen, das ist jetzt nicht übertrieben, zum Teil Hausaufgaben in ihrer Badewanne, weil es der einzige Rückzugsort in der Wohnung ist. Für die ist die Schule wirklich ein Ort, an dem sie so lange, wie sie nur irgend können, tagsüber bleiben. Weil sie auch dem Zugriff der Familie und den Anforderungen für Babysitting, Haushaltshilfen etc. entzogen sind. Und all das fällt jetzt weg. Es ist extrem schwer, das aufzufangen. Ich weiß, dass entsprechende Schulen in Berlin hier einen sozusagen Notdienst auch von Lehrern jeden Tag haben, die wirklich auch persönlich den Kontakt zu ihren Schülern suchen. Aber, und an dieser Situation sieht man wirklich, dass man eben Homeschooling nicht zur Regel machen darf. All das Soziale, die Interaktion zwischen Schüler und Lehrer, das fällt eben weg und das kann auch nicht durch irgendwelche digitalen Möglichkeiten ersetzt werden. Das ist eine Notlösung, was wir im Augenblick machen, aber das darf nicht die Regel werden, ja.
Da möchte ich mich auch nochmal ganz kurz anschließen. Also so digital wie unsere Generation denn dann auch ist, am Schluss den Kontakt in der Schule, den Pausen, die Klassengemeinschaft, jetzt auch wenn man mal das Lernen oder das Wissen auch mal auf die Seite stellt, ist ja für ganz, ganz viele von uns auch eine unglaubliche Belastung, wenn man auch nochmal ein paar Wochen zurückschaut. Warum waren denn die Jugendlichen auf den Straßen, obwohl sie eigentlich aufgerufen waren, zu Hause zu bleiben? Weil ihnen einfach da auch der soziale Kontakt gefehlt hat, diese soziale Distanz, wie man auch momentan davon spricht, ist ja eine unglaubliche Belastung, nicht nur, wenn es dann ums Lernen und Lehren geht, sondern auch einfach für die Psyche der Schülerinnen und Schüler, wo dann da auch keine Selbstverständlichkeit draus werden sollte.
Herr Karst, wie lange geht das gut, Ihrer Meinung nach? Dieses Lernen in der Isolation ja letztlich und was, wenn das jetzt über viele Wochen möglicherweise noch so bleibt? Haben Sie da Vorstellungen, wenn Sie da initiativ, gibt es einen Plan B auf Ihrer Seite?
Also Sie haben jetzt gerade gefragt, wie lange das dann noch gut geht. Es geht nicht gut.
Das weiß niemand, ja.
Es geht auch jetzt noch
nicht gut.
Schon jetzt nicht gut. Man kann da nicht davon irgendwie sprechen, bis wann halten wir es aus, sondern natürlich wäre die beste Option, wenn wir jetzt wieder zurück in die Schulen können und in den Betrieb wieder einlaufen können. Aber das ist momentan nicht der Fall. Also dass man da irgendwie sagt, ja, bis zu den Sommerferien und dann ist es halb so schlimm verlaufen, davon würde ich jetzt nicht sprechen.
Ich glaube, dass es eine Möglichkeit wäre, was Gutes daraus zu machen, wenn man das jetzt versucht wie Hessen. Dort sind die schulpsychologischen Dienste jedenfalls erreichbar für alle Schüler. Ich finde, das ist auch kein Ersatz für das soziale Leben in der Schule, aber es ist vielleicht wenigstens eine momentane Hilfe. Und wenn man noch was Positives dazu sagen will, es ist ein Test auf das selbsttätige Lernen, selbstgesteuertes Lernen nennen das die Bildungsforscher. Wer das beherrscht, der kann diese Situation im Augenblick relativ gut überbrücken. Aber wer das nicht kann, der hat ein Riesenproblem.
Ja, der Test, genau, das ist ein gutes Stichwort. Ich würde daraus sogar ableiten, dass wir das als, wie heißt das bei den Banken, als Stresstest nutzen können dafür, was eigentlich unser System in den Schulen vermittelt. Und dazu gehört zum Beispiel aus meiner Sicht viel zu wenig bisher dieses selbstständige Lernen, viel zu wenig gerade auch bei denen, die das möglicherweise von zu Hause aus nicht direkt mitbekommen. Es ist ein Stresstest natürlich auch für die technische Ausstattung und das Nachdenken darüber, wie denn moderne Schule aussehen kann. Ich stimme Ihnen, Frau Schmoll, unbedingt zu, dass die Schule als analoger Begegnungsort auf keinen Fall wegrationalisiert werden darf. Also wer diesen Schluss aus der jetzigen Situation zieht, der hat es, glaube ich, nicht kapiert, was dort eigentlich los ist und was dort passiert, sondern es ist ein schmerzhafter Hinweis darauf, wo wir uns möglicherweise eben in Schule auch nochmal Gedanken über Veränderungen machen müssen, auch langfristige Veränderungen. Dazu gehört sicherlich auch mehr digital gestütztes Lernen, aber eben nicht in der Vereinzelung des Homeoffices, sondern in anderen Formaten und vielleicht eben auch in der Schule selbst. Aber der Umgang mit dem Digitalen, den zumindest, und das wäre dann so mein positiver Punkt, den könnte man vielleicht ein bisschen trainieren, ausbauen und jetzt auch sehen, ja, ausprobieren im Grunde und mit Lust und Engagement da rangehen und sehen, in welche Richtung es gehen kann.
Ist das Schuljahr noch zu retten, fragen wir in dieser Corona-Krise, deren Verlauf ja noch überhaupt nicht absehbar ist. Der Stresstest, Herr Himmelrath, kann ja auch etwas Gutes haben, haben Sie eben angedeutet. Viele glauben, dass nämlich die digitale Revolution im Anmarsch ist. Ist das so? Nehmen Sie das wahr?
Na, gezwungenermaßen sind Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, aber auch Eltern jetzt in der Situation, dass sie sich plötzlich Gedanken machen müssen darüber, wie man denn unter diesen gegebenen krisenhaften Bedingungen Unterricht hinbekommt oder eine Art von Lernen organisiert bekommt. Und dass da natürlich digital gestützte Medien, Instrumente eine wesentliche Rolle spielen, ist klar, wenn jeder in seinen eigenen vier Wänden hockt. Ich glaube, dass diese Situation uns bei der Digitalisierung der Schulen deutlich schneller, gezwungenermaßen, aber deutlich schneller voranbringt, als das zum Beispiel der Digitalpakt oder andere politische Programme, politisch motivierte Programme in vielleicht 2 oder 3 oder auch 4 Jahren geschafft hätten. Also wir werden da einen Sprung nach vorne machen. Wir müssen natürlich, und das ist, glaube ich, die Diskussion, die wir immer führen müssen, immer schauen, wo ist es pädagogisch sinnvoll und wo gibt es Dinge, die wir beibehalten sollten? Wo gibt es aber auch Dinge, die tatsächlich nur in dieser Krisensituation ihre Berechtigung haben und die man danach möglichst schnell wieder abschalten sollte?
Herr Papsch, ich würde Ihren Satz noch etwas umbauen, und zwar die digitale Revolution, wie Sie es genannt haben, die ist an uns vorbeigerannt schon, also nicht nur jetzt durch diese Krise. Ich denke, wir sind uns ja alle bewusst, dass die Bildungspolitik hier verschlafen hat in Baden-Württemberg, ganz besonders mit Ella. Wir haben als Schüler jetzt noch gerade im Gremium schlechte Träume davon, wie es denn gewesen wäre, wie toll es gewesen wäre, wenn Ella funktioniert hätte.
Müssen Sie kurz erklären, was Ella ist, bitte nochmal.
Ella als digitale Bildungsplattform, zum einen Verfügung stellen von Aufgaben, austauschen zwischen den Schulen, den Lehrern und Lehrern, aber auch in direkten Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern. Und ich hoffe doch, dass man jetzt auch aus dieser Krise entsprechende Maßnahmen zieht und dann hier auch versucht, den Anschluss wieder vielleicht an andere Länder bzw. Bundesländer zu finden. Und ich denke auf jeden Fall, dass da jetzt was kommen muss. Ich bin absolut nicht der Meinung, dass Schule 100% digital sein muss und nur weil der Tafelaufschrieb jetzt als PowerPoint an die Wand geworfen wird, das wird uns nicht weiterhelfen. Aber entsprechende Konzepte liegen vor, die müssen weiter evaluiert werden, weiter auch ausprobiert werden in Schulversuchen und dann muss man hier auch weiterdenken und nicht nur jetzt Maßnahmen treffen für diese Situation, ein paar Monate und danach, nach der Krise, ist wieder alles wie beim Alten.
Können Sie es ein bisschen konkreter sagen, was müsste eigentlich Stand jetzt in dieser Krise sofort funktionieren?
Die Kommunikation, zum einen das bilateral zwischen Lehrer und Schüler, aber auch ganz einfach die Inhalte zu vermitteln und eine Plattform zu bieten, die einheitlich im ganzen Land ist.
Ich kann das nur unterstreichen aus Elternsicht. Ich habe ja mit einer jungen Mutter gesprochen, die hat ein Kind in der Grundschule. Da ist wirklich schon die Basiskommunikation innerhalb der Klasse und mit der Lehrerin nicht gegeben. Denn die Lehrerin hat gar keine Mailingliste oder Mailadressen der Eltern. Das heißt, die schickt dann jetzt in dieser Situation, die wir gerade haben, die Aufgaben an die Schulpflegschaftsvorsitzende. Die verteilt das dann wiederum an den Elternverteiler, an den jeweiligen Teil, der da zuständig ist. Und wenn Schülerinnen und Schüler oder auch Eltern Fragen haben, schicken sie das wieder an die Elternpflegschaftsvorsitzende und die schickt es wieder dann an die Lehrerin. Also das sind natürlich, da kann man nur den Kopf schütteln und sagen, das sind auch Dinge, die hätte man sogar noch, ja, wahrscheinlich Anfang März regeln können, aber offenbar war diese Schule oder vielleicht auch diese Lehrerin eben nicht dazu in der Lage. Und da, glaube ich, sind wir schon beim Problem, dass wir einfach die grundlegende Kommunikation in vielen Fällen im Moment noch gar nicht mal gesichert haben. Das ist etwas, das, glaube ich, einfach immer funktionieren muss.
Da kann ich Ihnen nur zustimmen, Herr Himmelrath. Ich weiß das aus Hamburg, da sind fast alle Grundschulen davon betroffen, dass sie eben noch nicht mal die Mailadressen der Eltern haben. Das gehört ja sozusagen zur Grundausstattung schon lange vor dem Digitalpakt. Und man sieht an dieser Situation eben zweierlei. Erstens, wie unterschiedlich die Schulen ausgestattet sind. Das hing eben im Wesentlichen von dem Engagement eines einzelnen Mathematiklehrers oder Informatiklehrers ab. Und zum anderen sieht man eben die Defizite des Digitalpakts, der sich nämlich nur um Infrastruktur gekümmert hat, aber nicht um Lernpakete, nicht um Lernsoftware und nichts. Und da nutzt es jetzt auch nichts, wenn sich die Bundesbildungsministerin hinstellt und sagt, ihr dürft jetzt auch Lernsoftware davon besorgen in dieser Corona-Krise. Die meisten haben ja gar nicht die Voraussetzungen davon, diese Lernsoftware überhaupt einzusetzen. Und in Berlin, insofern, Herr Karst, kann ich Sie trösten, hier ist es noch viel schlimmer, gibt es zwar einen Lernraum, aber der Lernraum war schon zu Beginn der Corona-Krise so überstrapaziert, dass die Kapazitäten ständig zusammenbrachen. Mit anderen Worten, die Mindestvoraussetzungen für diese digitalen Möglichkeiten gibt es wirklich nicht. Die müssen erstmal überall geschaffen werden. Und da gebe ich Ihnen recht, manche Länder sind weiter, aber vor allem ist es schulabhängig. Manche Schulen sind auch in Baden-Württemberg sehr weit und manche sind völlig hinterm Mond.
Ja, es ist im Grunde Glückssache, wo ich mein
Ja.
Kind habe. Und es ist dann auch Glückssache, ob es im Moment gut lernt oder nicht in dieser Krisensituation. Und das ist natürlich fatal.
So, jetzt muss
Das
ich aber
ist
doch
aber
mal
auch sonst
fragen.
Glückssache, Herr Himmelrath.
Jetzt muss ich doch
Ja,
mal
das stimmt.
fragen. Der Digitalpakt, vor rund einem Jahr ist er dann doch zustande gekommen. Es geht da um 5,5 Milliarden Euro, die verteilt werden sollten. Wo ist das Geld eigentlich geblieben?
Ja, das Geld
Das ist unterwegs.
es wird schon verteilt, aber das Problem ist, dass viele Länder bisher ihre Anträge noch gar nicht formuliert haben. Also ich weiß, dass Baden-Württemberg zum Beispiel sämtliche Anträge abgegeben hat. Es gibt aber andere Länder, die haben ihre Anträge noch nicht mal abgegeben. Dann können sie natürlich auch nicht erwarten, dass das Geld fließt. Also das ist ja überhaupt das Problem bei allen Bundesprogrammen, dass viel Geld zunächst mal es aussieht. Wenn man das dann auf 5 Jahre verteilt sieht und dann noch auf die Anzahl der Schulen verteilt sieht, dann ist es ziemlich wenig. Dieses Wenige aber fließt wiederum nur, wenn Sie umfangreiche Anträge schreiben und bis die genehmigt sind und das Geld fließt, geht einfach viel zu viel Zeit ins Land.
Gut, Herr Karst, wenn man das jetzt irgendwie versucht zusammenzufassen oder vielleicht sogar eine Perspektive aufmachen will, was könnte passieren in den nächsten Monaten? Wir haben auf der einen Seite dieses Infrastrukturproblem, dass es Schulen gibt, die vielleicht noch nicht mal über das eigenes gut funktionierendes WLAN verfügen, aber vielleicht trotzdem sich Laptops besorgen, die dann gar nicht funktionieren. Wir haben auf der anderen Seite oder gleichzeitig viele Lehrerinnen, Lehrer, Schülerinnen, Schüler, die das Know-how nicht mitbringen, wie sie dann mit der Technik umgehen. Wie kann man das beschleunigen?
Beschleunigen. Also auf dem Papier gibt es sehr gute Ideen des Landes. Lehrerfortbildung, Weiterbildung, auch tolle Programme für Schülerinnen und Schüler, auch die Beschreibung, was denn für Technik gebraucht wird. Ich sage jetzt einfach mal aus meiner Situation raus, ja, dann muss es halt auch gemacht werden. Also natürlich auch, dass die Gelder fließen, es werden Medienkonzepte der Schulen eingefordert, aber wer soll denn diese erstellen dann auch am Schluss, wenn da oftmals noch die Kompetenz oder das Wissen fehlt, da unterstützen die Landesmedienzentren oder auch die Medienzentren in den Kreis natürlich unheimlich und da gibt es auch sehr, sehr engagierte Lehrerinnen und Lehrer, aber ich wünsche mir dann auch etwas Unterstützung für die Schulen direkt vom Kultusministerium, von den verschiedenen Akteuren, um dort dann auch gerade diesen Prozess zu beschleunigen, dass man jetzt so eine Infrastruktur nicht innerhalb von einem halben Jahr oftmals umsetzen kann, das ist dann doch auch verständlich, aber der Wille sollte noch etwas gestärkt werden, auch die Unterstützung für die Schulen.
Sie hören das SWR 2 Forum, Abiturchaos in Corona-Land, ist das Schuljahr noch zu retten? Ein Schuljahr, von dem die OECD sagt und sich festgelegt hat, 2020 ist ein verlorenes Jahr für die Bildung in Deutschland. Herr Himmelrath, was ist damit eigentlich gemeint und sehen Sie das auch so pessimistisch?
Ich glaube, damit ist gemeint, dass bestimmte Tendenzen und Entwicklungen, die wir hatten, nämlich hin zu mehr Digitalisierung, hin auch zu einer Orientierung natürlich an Kompetenzen, die von der OECD ja immer gefordert werden fürs Berufsleben, dass diese Entwicklungen jetzt alle irgendwie ausgebremst werden, dass neu diskutiert wird. Ich sehe das nicht ganz so pessimistisch, wie das formuliert ist, wenn man sagt, ein verlorenes Jahr. Ich glaube, es ist ein wahnsinnig herausforderndes Schuljahr, das Jahr. Und es ist natürlich eine Herausforderung, mit dieser Sondersituation umzugehen und zu schauen, wie bekommen wir das ganz gut hin oder möglichst gut hin. Andererseits nehme ich genau das aber auch wahr, dass sich tatsächlich unheimlich viele Beteiligte darum bemühen, es gut hinzubekommen. Und ich glaube, dass die Ergebnisse, die wir jetzt in dieser Krisensituation mit der Schule zu Hause oder den Versuchen, Lernen zu Hause zu organisieren, wie wir sie erleben, dass die deutlich besser sind als das, was wir aus der pädagogischen, aber auch technischen Vorbereitung der Schulen im Vorfeld hätten erwarten können. Insofern ist es ganz sicher kein verlorenes Jahr, nur wir lernen, und zwar alle Beteiligten am Bildungssystem, wir lernen, glaube ich, in diesem Schuljahr plötzlich und gezwungenermaßen ganz andere Sachen, als wir uns das vor ein paar Wochen noch ausgedacht und erhofft hatten.
Das glaube ich auch. Das, was wir lernen, und zwar alle, nicht nur die Schüler, ist Resilienz. Das heißt Widerstandsfähigkeit, mit widrigen Situationen umzugehen und die Möglichkeit, daraus was Konstruktives zu machen. Ich finde dieses Urteil von der OECD absolut voreilig. Was haben dann eigentlich diejenigen sagen sollen, die Kurzschuljahre hatten? Da gab es überhaupt keine digitalen Überbrückungen, bei denen fand einfach gar nichts statt. Und ich glaube nicht, dass es ein verlorenes Jahr ist. Ich finde, man sieht bei den Lehrern eine enorme Kreativität und man sieht natürlich auch, wer als Lehrer wirklich gut ist, denn der stellt auch die intelligenteren und kreativeren Aufgaben für dieses Homeoffice. Und das, finde ich, lockt auch Lehrer zu ganz neuer Form. Ich finde das ungeheuer toll, was manche machen. Andere melden sich auch krank, weil sie keine Lust haben, sich in dieser Situation zu engagieren. Aber das ist eine ganz kleine Minderheit.
Und wie ist die Stimmung bei den Schülerinnen, bei den Schülern? Herr Karst, empfinden die sich als, ja, wie soll man sagen, abgehängt, als abgehängter Schuljahrgang? Sagen, das kriegen wir unmöglich alles wieder aufgeholt.
Also es ist natürlich schwierig, da jetzt im Einzelfall das Ganze zu bewerten, aber es wäre absolut unfair, den Schülern und Schülern gegenüber auch zu sagen, dass ihr Schuljahr jetzt verloren wäre, dass sie jetzt die Generation ist, die dann hier einmal kurz pausiert wurde und dann irgendwann es weitergehen soll. Ich denke, verloren ist das Schuljahr definitiv nicht, aber ich hoffe doch, dass die Erkenntnisse jetzt, die daraus gezogen werden, nicht verloren werden am Schluss und entsprechend auch aus möglichen Fehlern, aber auch gerade wie von den Vorrednern schon genannt, auch Möglichkeiten oder auch neue Ideen, die jetzt die Krise hervorgebracht haben, dass die auch mitgenommen werden. Und die Schülerinnen und Schüler haben natürlich momentan eine besondere Situation, machen sich sehr, sehr viele Gedanken, wie soll es in der Zukunft weitergehen, auch im nächsten Schuljahr. Das ist ja für uns, auch für die jungen Schülerinnen und Schüler, überhaupt nicht absehbar. Da spielen die Eltern eine ganz große Rolle, wie sie da auch das Ganze mit den Kindern kommunizieren. Aber ich denke trotzdem, dass es weitergehen muss. Da bin ich so optimistisch, dass es auch weitergehen wird. Und ich denke auch, mit so einer pessimistischen Aussage darf man die Schülerinnen und Schüler jetzt nicht weiter in Druck setzen.
Also wir wollen ja auch gar nicht allzu pessimistisch sein. Stellen wir die Frage andersrum. Also sagen wir, am 20. April machen die Schulen wieder auf. Kommt dann wieder alles ins Lot? Ist dann wieder alles gut?
Es wird seine Zeit brauchen. Und ich denke, so wie wir auch mit, ich nenne es jetzt mal kleinere Krisen, in der Vergangenheit umgegangen sind, so wird es auch in dieser Krise gehen. Wir haben tolle Lehrerinnen und Lehrer im Land, aber wir haben auch wirklich eine große engagierte Schülerschaft im Land, die dann da auch sagen, gut, jetzt sind die letzten paar Monate halt so gelaufen, aber jetzt geht's weiter.
Also erstmal glaube ich nicht, dass die Schulen am 20. April wieder aufgehen. Und wenn sie aufgehen, dann wird es eine sukzessive Öffnung sein. Dann wird man zum Beispiel sagen, die 5. Klasse hat am Montag, Mittwoch, Freitag Unterricht und die anderen dann meinetwegen Dienstag und Donnerstag, oder man zieht die Oberstufenschüler vor. Also ich glaube, dass es da erstmal einen Unterricht in Schichten geben wird. Und ich rechne eigentlich eher damit, dass sehr optimistisch gerechnet im Mai die Schulen wieder auf sind. Aber das sind alles Kaffeesatzlesereien, das weiß im Augenblick niemand. niemand.
Ich bin auch, da teile ich die Meinung von Heike Schmoll, ganz skeptisch, dass wir am 20. April oder in der dann beginnenden Woche schon wieder normalen Unterricht haben. Nein, das wird ganz sicher nicht so sein. Die Ministerpräsidenten werden sich ja wohl nach jetziger Planung auch erst am 16. darüber verständigen, wie es denn aussieht. Das heißt, da bleiben dann auch nur 4 Tage, um das Ganze wieder anlaufen zu lassen. Also ähnlich rapide, wie die Schulen dann Mitte März geschlossen worden sind. Das wird länger dauern und ich glaube, wir sollten uns ehrlicherweise darauf einstellen, dass dieses Schuljahr nicht in der gewohnten, bewährten, regulären Form zu Ende gebracht werden kann, sondern dass wir sicherlich bis zu den Sommerferien noch mit Provisorien der einen oder anderen Art und vielleicht auch der einen und anderen Art leben müssen. Darauf sollten wir uns einstellen. Das sind die Lerneffekte, die wir jetzt brauchen und wir brauchen viel Engagement von allen Beteiligten, um das so hinzubekommen.
Abi-Chaos in Corona-Land, ist das Schuljahr noch zu retten? Haben wir heute gefragt hier im SWR2-Forum mit Heike Schmoll, Expertin für Schule und Bildung bei der Frankfurter Allgemeine Zeitung, mit Leandro Karst, Vorsitzender des Landesschülerbeirats in Baden-Württemberg und mit Armin Himmelrath, Bildungsexperte beim Magazin Der Spiegel in Hamburg. Herzlichen Dank an Sie alle und Ihnen fürs Zuhören, sagt Gregor Papsch.